Guten Morgen von mir, schön, dass du da bist heute Morgen. Da liegen sich schon welche im Arm. Ey, ihr dürft das. Lasst der Liebe Gottes einfach Raum. Er ist hier, du bist hier. Und ich finde es so großartig, dass Jesus seine Gemeinde baut in dieser Zeit. Amen. Ich finde es auch großartig, dass ich heute Morgen mit Judith tauschen durfte. Sie wäre heute Morgen dran mit Predigen, aber da sie das große Kindermitarbeiter-Meeting heute im Anschluss hat, hat sie mich gebeten, ob ich das mache. Und ich finde das richtig toll, einfach in dieser nachösterlichen Zeit unterwegs zu sein und möchte mit uns über einen Text nachdenken aus dem Sonntag ist das, ja? Unser Sonntag, also der erste Tag der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Osternfest, habt es genossen, die Schule wieder genossen und jetzt hier zu sein und heute Morgen noch einmal oder wieder einzutauchen in einen Text, den Johannes aufgeschrieben hat im Kapitel 20. Und ich möchte diese 10 Verse, sind zwei Geschichten, aber für Johannes und auch für mich heute Morgen gehören sie zusammen, lesen in einem Abschnitt. Aus der Elberfelder Übersetzung. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche nach jüdischer Zeitrechnung, also der Sonntagmorgen, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, wie heute Morgen zu dir und mir, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, hey, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen, eine Woche später, waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber glücklich sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ich starte gleich mal mit dem ersten Punkt, den ich hier entdecke, dass es typisch ist und auch für uns als Gottesdienst und als Christen der heutigen Zeit, dass Jesus in die Mitte kommt und Jesus seinen Leuten begegnet und er mit großen Liebesbeweisen ihnen begegnet. Also ich habe an dieser Vorbereitung eine Frage gehabt. Ich finde es, respektvoll, ich finde kaum Worte dafür, dass Jesus überhaupt noch einmal nach der Auferstehung zu seinen Jüngern kommt. Hast du schon mal die Frage gestellt? Ich finde das großartig. Und wir sollten das unbedingt einmal festhalten. Können wir uns einfach für einen Moment mal in Jesus versuchen hineinzuversetzen? Nach all den Turbulenzen dieser vergangenen Woche, dieser konzentrierten 3 Tage dort, die Spannung zwischen ihm und seinen Jüngern. dass sie ihn dann im Garten Gethsemane alle allein gelassen haben, alle abhauen, dass Petrus ihn gar verleugnet. Dieses wahnsinnige Geschehen von Jesus, der Folterung, des Martyriums, der Dornenkrone auf dem Kopf, des Leidens in so komprimierter Zeit, dieses persönliche, seelische und geistliche Fühlen Jesu, von Jesus verlassen zu sein, von Menschen, aber auch von Gott am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Dass er geschmäht wurde von religiösen Juden, dass er verachtet wurde, belogen wurde, durch und durch betrogen wurde, vor den Menschen komplett schutzlos beleidigt wurde, herabgesetzt wurde, in den Schmutz gezogen wurde, verletzt und hintergangen wurde. Manche von uns kennen das Gefühl, von anderen Menschen hintergangen worden zu sein. Und wir, ich auch, wissen darum, wie lange es dauert, bis wir halbwegs wieder die Kontenance gefunden haben, oder? Die Selbstbeherrschung gefunden haben, die Fassung wieder gewonnen haben, wenn du hintergangen worden bist. Und jetzt liegt Jesus dort 3 Tage im Grab und am 4. oder am 3. Tag steht er just wieder auf von den Toten und erscheint wieder mitten in diesem desaströsen Jüngerkreis. Ich finde das einen Grund, Jesus zu glauben, dass er zu echtem neuen Leben auferstanden ist. Weil das kannst du nicht im alten Leben hinkriegen. Und dieses neue Leben vermochte Jesus zu helfen, in dieser Kraft, in dieser Gnade, wieder mitten im Kreis der Jünger zu stehen. Ich möchte diese Gnade auch. Wenn Menschen mich verletzt haben, dann gehe ich weg, wenn ich nichts mehr mit ihnen zu tun habe. Das ist unser alter Mensch. Und da müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht bitter werden, nicht hassen. Und nur dieser neue Mensch vermag es, inmitten von Menschen zu stehen, die dich vor 36 Stunden so behandelt haben, wie ich es gerade skizziert habe. Auch das ist dein Jesus, zu dem du kommen kannst, wenn der Schmerz in deinem Herzen ganz weh tut. Dass du sagst, Jesus, ich will das auch, wie du es hinkriegen und nicht rausgehen, nicht weggehen, nicht rausgehen aus der Situation, sondern drinbleiben und mich demütigen. Wow. Das allein muss Grund genug geben, Jesus so zu sehen. Er steht auf zu einem echten neuen Leben und ich will dieses echte neue Leben. Du auch? Und er kommt mit so viel Liebe, dass es die Jünger hier fassungslos macht. Sein Frieden, sein Geistesangebot, ja. Das ist wie Emerson. Kürzlich stand ich in meinem, wir haben unser Haus kennt, wir haben so ein bisschen mit vielen Glasscheiben so einen Eingang und ich stand da direkt vor der Glasscheibe neben der Haustür und ich las irgendetwas und plötzlich erschien vor der Glasscheibe von draußen der Emerson-Bote. Ja, so eine dunkle Frau, so nachmittags, so plötzlich steht sie da und ich war geschockt, ja. So stelle ich mir das vor, wie dieser Kurier da, ey. Und wir haben es noch nicht mal bestellt, ja. Und Jesus tritt zu ihnen und das ist sein Wesen. Er kommt zu dir und er bringt 2 Dinge mit: Frieden und Heiligen Geist. Frieden und Heiligen Geist zu dir. Aber es wäre zu schön und zu einfach, wenn das automatisch so stattfinden müsste. Deswegen kommen wir hier zum Punkt Nummer 2. Bin ein bisschen erkältet, bitte habt Gnade mit mir. Nicht nur die Erkältung, sondern auch die emotionale Berührung. Es ist gut, dass wir emotional sind. Amen. Gott will, dass du ihm auch emotional begegnest. Die zweite Sache, die ich hier sehe, ist eine penetrante Ungläubigkeit und eine Zeichensucherei von uns Menschen. Und das spricht mich total und immer wieder an, wenn ich mein 40-jähriges Leben zurückblicke, mit Jesus unterwegs. Immer wieder will ich Zeichen sehen. Immer wieder komme ich zu ihm und sage, Jesus, du musst mir beweisen das. Ich finde das erstaunlich. Als Jesus Menschen erscheint oder unter ihnen ist, begegnet er einer Atmosphäre von Unglauben und von Zeichensucherei. Und irgendwie ist das ein ganz wesentliches Merkmal, was die Evangelienschreiber hier von den Jüngern nach der Auferstehung herausstellen. Petrus glaubte den Frauen nicht, ja natürlich. Ja. Emmaus Jünger glaubten den Verheißungen nicht. Bei Thomas wird es dann hier ganz deutlich. Er sagt, hört mir zu, schau mir in die Augen, Kleines. Ich werde nicht glauben. Es sei denn, wenn ich nicht diese Zeichen sehe, mit meinen eigenen Augen. Diese Doppelhaltung im Herzen dieser Jünger ist nicht erst ein Phänomen der Jünger nach der Auferstehung. Ich fand ein Exemplar, finde ich, da kann man eine eigene Predigt drüber halten. Wollte ich nicht, weil sie dann zu negativ ausgeht. In Matthäus Kapitel 12 sollten wir mal meditieren über diesen Abschnitt. Da kommen die Pharisäer zu Jesus, weit vor der Kreuzigung, und verbringen mit ihm ein Gespräch und verwickeln ihn darin und sagen, Meister, was für eine Heuchelei, Meister, ja, welches Zeichen gibst du uns, dass du der Sohn Gottes bist? Wir können da mal kurz reingucken in Kapitel 12, Matthäus, Vers 38. Da antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Gott, ich glaube erst dann wieder, dass du mich liebst, wenn du. So, die Pharisäer kommen zu ihm und sagen, gib uns ein Zeichen. Und Jesus antwortete, Vers 39, und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht der Menschen und werden es verdammen, denn sie taten Buße damals auf die Predigt Jonas. Und siehe, hier ist mehr als Jona und ihr tut keine Buße. Klammer auf, Klammer zu. Das ist ein ganz krasser Text, den dürfen wir nicht einfach überlesen. Was Jesus hier macht, ist, dass er die ganze grimmige Wahrheit in sich auf den Punkt bringt und er tadelt ganz bewusst und unmissverständlich. Ihr wollt ein Zeichen, aber ihr bekommt kein Zeichen, außer dass bei Jona einer Geschichte, die schon Jahrhunderte vorher stattgefunden hat, dass er 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war und ausgespuckt wurde und dann hinging zu den Menschen nach Ninive und sie bepredigte und diese Menschen auf die Predigt hin, kehrt um zu eurem Gott, umkehrten. Das waren Heiden, das waren gar keine Juden. Und die kehrten um für eine Generation, danach ging Ninive unter. Aber für diese Generation, die wird in der Ewigkeit sichtbar sein. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, ich tadle euch, Pharisäer, und das will ich hören, auch als Christ meiner Zeit, und vielleicht willst du es, magst du es auch für dich hören. Jesus tadelt sie hier für einen unerhörten Lebensstil, für eine Unverschämtheit, für eine Dreistheit und Frechheit, dass sie zu ihm kommen und von ihm ein Zeichen fordern. Ein böses und ehebrechisches Geschlecht seid ihr. Das ist böse, was ihr tut. Das ist nicht einfach mal nur so eine kleine nebenbei Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Das ist ein ganz offener Tadel für ihre Unverschämtheit. Und wie viel Unverschämtheit habe ich in meinen Gebeten und, du weißt, dass ich ungläubig bin und bla 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 bla. Ich bin erschrocken in der Vorbereitung für diese Predigt über dieses Statement von Jesus. Er sagt diesen Pharisäern, ihr habt eure ganze Bibel, das ist unser Altes Testament, das war deren ganze Bibel. Ihr habt das, ihr könnt das lesen und ihr wollt jetzt ein Zeichen und ihr bekommt kein Zeichen. Denn ihr habt die Schrift. Und das ist die Botschaft an mich. Ihr könnt lesen und glauben. Ihr kriegt kein Zeichen. Es ist unverschämt, dass ihr von mir mehr fordert und meint, dadurch würde euer Glaube wachsen. Ihr habt das Wort, Punkt. Ihr habt das Wort. Und das gilt auch uns. Wir haben sein Wort. Und das bringt uns, ihr Lieben, in eine Konsequenz, die jeder Mensch einmal vor Gott erleben wird. Wir werden gerichtet werden, ob wir dem Wort Gottes geglaubt haben oder nicht. Menschen von Nineveh, 600 vor Christus oder wann das ganze Ding geschah, da wahrscheinlich noch tief, noch weiter rein, in die noch rückblickender, werden aufstehen und sagen: Wie konntet ihr nur so leichtfertig mit dieser Botschaft von Jesus umgehen? Wir haben damals geglaubt, obwohl Jesus noch gar nicht da war, und deswegen verurteilen wir euch, weil ihr euch heute weigert zu glauben. Das ist das Thema, was Jesus hier in sanfterer Tour dann bei der Erscheinung mit einbringt. Wir werden es gleich sehen. Freunde, das ist nicht eine Sache für die Pharisäer allein. Das gilt mir und uns allen. Wenn wir im Blick auf die Heilsgeschichte feststellen, dass wir in den letzten Tagen leben, bevor Jesus wiederkommt, und dann die prophetischen Worte beachten, dass unter der Christenheit eine Lauheit ist, ein Abfall kommt, eine Liberalisierung. Wir werden immer liberaler als Kirche, als Gläubige. Dann muss uns das Achtungszeichen aufgehen. Eine Form von Frömmigkeit, sagt die Bibel, ohne Heiligen Geist. Und das ist alles so schön und wir sind alle hier und es sind alles in einem Boot. Und hey Freunde, heute Morgen möchte ich mit uns darüber nachdenken, dass Glaube eine Verantwortung mit sich bringt. Und wir wollen dagegen aufstehen, oder? Als Gemeinde einen gesunden Glauben suchen und hungrig sein nach Christus und nach dem Heiligen Geist. Jetzt kommt der Hammer, Markus 16, Vers 14. Wir gehen wieder in die Tage nach der Auferstehung. Er ist auferstanden und er begegnet den Jüngern erneut. Und schau mal das. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, Judas hatte sich ja erhängt, offenbarte sich Jesus und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Er tadelte ihren Unglauben. Auch das ist nicht einfach wieder mal, ja, hier müsste mal aufgeräumt werden, wir hängen Spinnweben oder so, sondern das ist ein ganz krasses Wort, das Hebräische ist oneidizo, und das heißt beschimpfen, anprangern. Oh, Jesus beschimpft? Ja, an dieser Stelle weiß er um die Konsequenz, die wir erleiden werden wegen unseres Unglaubens. Und er beschimpfte, er prangerte ihren Unglauben an. Die Jünger, die da saßen. Ey Mann, Jesus, jetzt sei mal nicht so, er ist doch happy clappy. Es ist schön, dass wir wieder zusammen sind. Und Jesus greift das auf, weil es eine Bedeutung hat für uns heute, bis Jesus wiederkommen wird. Er sagt mit meinen Worten, er sagt, liebe Freunde, das Alte Testament bezeugte meinen Tod, meine Auferstehung. Manche sagen, über 29 Prophezeiungen haben sich innerhalb von 24 Stunden am Karfreitag erfüllt. 29 Prophezeiungen, Jahrhunderte vorausgesagt. Das teilweise 800 Jahre vorausgesagt. Diese 30 Silberlinge im Sacharja Kapitel 11, die Judas bekam für seinen Verrat. Oder im Psalm 41, 10, dass er von einem Freund verraten wurde. Oder Sacharja 13, von seinen Freunden verlassen wurde. Oder Psalm 22, dieser Psalm des Herrn, wo seine Hände und Füße durchgraben wurden. Dieser Psalm, Freunde, ist von David, 1000 vor Christus. Da gab es noch keine Kreuzigungsmethode. Da gab es nicht diese Art und Weise, Menschen hinzurichten. Und der Heilige Geist bezeugt die Todesart der Kreuzigung, als es sie noch gar nicht gab. Oder Sacharja 12. Sie werden den ansehen, den sie durchbohrt haben. Psalm 34, keine Knochen wurden ihm gebrochen. Jesaja 53, dass er mit Verbrechern am Kreuz hängt. Jahrtausendalte Überlieferung wurde wahr. Und Jesus tadelt sie. Und für uns, auch für mich, hat das nichts an Aktualität verändert. Nichts. Jesus starb nicht wieder. Gott sagte nicht, oh sorry, hab mich verrechnet, komm doch nicht wieder. All seine Prophezeiungen stehen. Das Wort Gottes wird nie vergehen. Und es bleibt meine einzige, alleinige Verantwortung. Die kann ich auch nicht auf den Pastor schieben. Ja, ja, vielleicht können wir sagen, ey, so viele Pfarrer haben selber nicht geglaubt und so. Aber nein, am Ende stehe ich nicht mit dem ungläubigen Pfarrer vor Gott, sondern ich stehe allein vor Jesus. Und Jesus sagt, was hast du gemacht mit diesem Wort? Warum hast du mir nicht geglaubt, dass ich nicht zu spät komme in deinem Leben? Warum hast du mir nicht geglaubt, dass ich deine Gebete erhöre? Warum seid ihr so ungläubig? Immer wieder, oder? Schwingt doch dieser Satz mit. Ja. Wir müssen es lesen und akzeptieren und glauben in unserer heutigen Zeit, wo dass der Glaube an Christus alten Omas zugeschrieben wird. Und wie ich mal kürzlich mal vor einiger Zeit beim Friseur saß und dann kommst du ins Gespräch und dann sage ich, ich bin Pastor. Und dann konnte die nicht kaum noch weiterschneiden, weil sie sagte, gibt's denn sowas heute noch? Ja. Nein, wahrscheinlich gibt es die Kirche Jesu bald kaum noch. Wenn ich die prophetischen Schriften lese, wird es sehr dünn mit der Kirche Jesu in der Endzeit. Trotzdem glauben wir für Erweckung. Amen. Und irgendwo da in der Mitte werden wir unseren Glauben bekennen und bezeugen müssen. Und Gott sagt, ich beschleunige das Ende, damit wenigstens noch einige gerettet werden. Und ich möchte, und du auch, darunter sein. Ich möchte am Ende vor Jesus stehen, in seine Augen schauen und sagen, ich habe wenigstens halbwegs, Jesus, deinen Glauben festgehalten. Du auch? Wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen es lesen. Und akzeptieren. Freunde, da gab es keine YouTuber, die draufgehalten haben mit dem Video, Jesus am Kreuz, musst du gucken. Da waren Menschen, die es miterlebten, sahen und aufschrieben und wir haben sein Wort. Und was sollen wir auf unseren Glauben, und warum sollen wir jetzt auf unseren Glauben achten? Da komme ich zum dritten Punkt. Weil es eine Macht ist, die Gott uns gegeben hat, die uns an Christus hält und die uns zu ewigem Leben führt. Das ist die Macht des Glaubens, die wir immer wieder aktivieren müssen. Jesus sagt, glaubt mir. Und Glaube, sagt Jakobus, ist nicht ein Begriff im luftleeren Raum. Glaube definiert die Bibel als, du hältst etwas für wahr, was du nicht siehst. Berechtigt aufgrund von den Tatsachen, die uns die Bibel wiedergibt. Komm mal Donnerstag zum Alpha-Kurs, diesmal ist es Freitag und Samstag über das Thema Heiligen Geist, setz dich dir mal aus. Ich frage mich in unserer europäisch-westlichen Welt, ich komme einfach nicht dahinter, warum Menschen nicht glauben. Weil darin eine Logik liegt. Du kannst das Wort Gottes lesen und du beginnst zu glauben, dass das stattfindet und wirst es erleben in deinem eigenen Leben. Und jetzt kommt Jesus in ihre Mitte hier und der Anspruch des Glaubens ist, dass wir umkehren und Buße tun. Immer und immer und immer wieder. Der Glaube an den Auferstandenen führt uns immer in Umkehr. Der Maria ist er begegnet am Grab. Sie dachte, es ist der Gärtner. Sie musste umkehren. Sie musste aus dem Machtbereich der Dunkelheit heraus ins Licht treten. Das ist im Grunde Umkehr. Das ist Buße tun. Ich bin außerhalb von Jesus im dunklen Bereich. Ich denke zwar, dass ich jetzt handle und dass das, was ich tue, richtig ist. Und manchmal müssen wir aufpassen, weil der Teufel kommt als Engel des Lichts und du denkst, Mensch, das ist doch Gott. Aber es ist nicht Gott, es ist der Verführer. Und da brauchst du Freunde, da brauchst du Menschen, die mit dir im Gebet ringen, sonst kommst du aus den Stricken des Teufels nicht raus. Am Karfreitag habe ich über die Macht der Dunkelheit gesprochen. Dass das ein Riesenkonstrukt ist auf dieser Erde. Und ich traure um Christen, die so leichtfertig damit umgehen. Sie laufen in die Dunkelheit und dann sagen sie noch, guck mal, wie Gott aufleuchtet. Gott ist nirgendwo da, aber ich erkenne es nicht. Und mein Gebet über Jahre ist, dass ich sage, Heiliger Geist, bitte nimm mir die Schuppen von meinen Augen. Ich möchte doch nicht blind an die Wand laufen. Ich will Buße tun, ich will umkehren. Glaube ohne Buße funktioniert nicht. Und Johannes stellt hier diesen Zusammenhang im Text her. Jesus spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und im nächsten Satz sagt er ihnen, wenn ihr den anderen die Sünden erlasst, sind sie ihm erlassen. Und wenn ihr sie behaltet, sind sie behalten. Finde ich krass. Im 1. Johannes 1,8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Die anderen sind schuld, der andere ist schuld. Und im Reich Gottes aber kommt Licht dann in mein Leben, wenn der Glaube mich zur Umkehr führt. Wenn der Glaube mich dazu treibt, ich will raus aus meiner Dunkelheit, Herr. Buße ist das, oder Umkehr ist das Ergebnis unseres lebendigen Glaubens mit Jesus. Wenn ich nicht umkehre, ist etwas nicht in Ordnung. Die ganzen Botschaften nach Ostern sind Umkehrbotschaften, bis hin zur Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist kommt, kehrt um. Immer wieder, Umkehr gehört in mein und in dein Leben. Die Bereitschaft umzukehren, die Bereitschaft in Ordnung zu bringen. Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Das hat eine Lebensbedeutung für uns alle. Und Jesus schmähte ihren Unglauben. Er schmähte ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Ich habe es nicht studiert, aber ich bin der Meinung, dass Herzenshärtigkeit bei Jesus wenige Male vorkommt. Einmal geht es um Eheprobleme, da sagt Jesus, Scheidungen sind eigentlich nur das Ergebnis, dass es euch ein bisschen erträglicher wird, aber im Grunde ist die Ursache eurer Herzenshärtigkeit. Und hier beim Thema Glaube, Herzenshärtigkeit. Ich will nicht glauben, ich kann nicht glauben, Glaube ist so schwer. Nein, Glaube ist nicht schwer, das sagt der Feind. Und Thomas macht dann dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Hier siehst du, wie er innerlich umkehrt. Hier siehst du, wie er einen Prozess durchlebt von, mein Gott, ich habe gedacht, ich muss gucken und sehen. Aber Glaube ist eine Herzensgeschichte. Es war im letzten Jahr oder war es im vorletzten Jahr? Da lud ich meine Tochter und den Schwiegersohn ein, in meinem Auto nach Zagelsdorf zu fahren, zu einer Konferenz, an einem Pastorentag. Und wenn wir von hier nach Dahme, nach Zagelsdorf, nach Brandenburg fahren, fahren wir durch Jüterbock durch, da bin ich groß geworden. Und da kenne ich mich aus, da kannte ich mich aus. Und wir fuhren auf der Hauptstraße und die Hauptstraße quer durch Jüterbock war gesperrt. Große Schilder, wie wir es in Deutschland haben, alle 10 Meter. Also das kannst du nicht verfehlen. Vollsperrung, du kannst gucken, du siehst die riesigen LKWs, die haben die komplette Straße aufgerissen, die haben eine Grundsanierung gemacht auf dieser Hauptstraße. Aber Sigi will ja nicht die Umleitung fahren, weil ich ja der Meinung bin, ich kenne mich aus. Da hatte mein Vater mal ein Gartengrundstück und hier kann ich jetzt rechts abbiegen. Und es war Frühjahr, glaube ich, Und es hatte viel geregnet und ich wusste, da bin ich mal zur Schule gegangen und da kann ich über ein Feld fahren und dann bin ich viel kürzer, Edge. Und meine Kinder saßen hinten drin und ich fuhr und ich habe mich so festgefahren auf diesem Feld. Ja, saubere Schuhe an, ich musste raus. Meine Tochter war sehr gnädig, hat ihr Seelsorge-Face aufgesetzt. Markus war auch sehr, sehr gnädig mit mir. Aber ich dachte, Scheiße, was habe ich gemacht hier? Und ich kam wirklich nicht raus. Mein Auto war festgefahren, ziemlich Hälfte, also keine Chance, weder vor noch zurück. Ich musste bestimmt 1,5 Kilometer laufen, zu den Bauarbeitern hingehen, da war Frühstück. Das war so ein 26-Tonner, so ein riesiger, der da diesen Kies fährt, dieses große Viech. Ich musste demütig ihn anbaggern, ein Bauarbeiter. Ich muss sagen, könnten Sie mir helfen? Dann bin ich mit ihm in seinem Fahrerhaus mit dem 26-Tonner dort auf diesen nicht befestigten Straßen gefahren. Dann hat er gesehen, ja, Sie sind schon der Vierte heute. Ja, das hat mir auch nicht geholfen. Es hat mir nur eins klar gemacht, dass ich mich verbohre und sage, ein Weiter-so in meinem Leben hilft mir nicht. Ich muss zu dem Punkt kommen, wo ich wirklich umkehre. Und so oft in meinem Leben gibt es ein Weiter-so. In der Hoffnung, es wird schon werden und es ist nicht geworden. Ich muss umkehren. Ich wünsche dir, dass du mit diesem Gedanken nach Hause gehst und betest, ob das was mit deinem Leben zu tun hat. So oft sagt der Teufel, ein Weiter-so ist in Ordnung. Wir schließen und kommen zu den letzten Versen. Im Vers 21 sagt Jesus, Friede sei euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch aus. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Wie dürfen wir denn diese Stelle verstehen? Jesus kommt da rein, er segnet erst einmal. Dann konfrontiert er diesen Unglauben und diese Zweifel und unsere Zeichen, Gier und Suche. Aber dann kommt er zum Wesentlichen. Er kommt zum Heiligen Geist. Und ich möchte uns bitten, dass wir dafür beten, dass wir, bis Jesus wiederkommt, die Kraft des Heiligen Geistes als Kinder Gottes und als Jesusgemeinde nicht verleugnen und liberal werden. Er hauchte sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Aber was ist das dann hier mit diesen Sünden vergeben? Du hast die Macht. Sehen wir das mal so. Jesus erschuf am Kreuz und im Grab, als er auferstand, neues Leben. Seid ihr da? Jesus erschuf neues Leben. Aber es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem, der etwas erschafft und dem, der etwas umsetzen soll. Ein Komponist erschafft ein gigantisches Musikstück. Aber die Musiker hier in der Stadtkirche mussten für Karfreitag dieses Stück von, was war es, Johann Sebastian Bach, umsetzen. Jesus erschuf neues Leben und seine Jünger setzen dieses neue Leben Tag für Tag um. Das ist unsere Aufgabe. Sünden zu vergeben, Sünden zu erlassen, aber auch Sünden zu behalten. Einfach sprich, über die Buße sprechen. Wir kriegen keinen Glauben ohne Buße. Wir kriegen keinen Glaube ohne das Anschauen des Gerichtes. Ich muss darüber sprechen, auch für mein Leben, dass mein Leben Konsequenzen hat. Wir müssen mit unseren Kindern darüber reden, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen hat. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dieses Wort Geist bedeutet im Alten, im Griechischen und auch im Hebräischen der Atem Gottes. Und ohne den Geist brauchen wir nicht im Traum daran denken, die Umsetzung des Evangeliums gerecht zu werden. Nicht im Traum brauchen wir daran denken. Weder im eigenen Leben noch in der Gemeinde. Und ich lade dich ein, dass wir Beter werden. Ein Pfarrerfreund, der telefoniert ich dieser Tage, er verwendete den Begriff, ich habe Kampfbeter in meiner Gemeinde. Boah, Kampfbeter in meiner Gemeinde. Ja. Aber mir gefiel das irgendwie. Darf ich dich einladen, dass wir Kampfbeter werden, dass wir drum ringen? Dass wir persönlich, dass die Gemeindeleitung, dass der Pastor dieser Gemeinde, dass wir als Mitarbeiter, dass wir nicht lau werden, dass wir darum ringen, dass wir nicht geistlos werden und tot. Und dann machen wir das, was wir gelernt haben an Methodik. Aber der Heilige Geist ist nicht mehr da, weil ich ein Leben der Buße nicht lebe, ein Leben der Umkehr. Jünger gehen hin und verkünden die Vergebung der Sünden. Aber auch das Nichterlassen von Sünden muss verkündigt werden. Die Welt muss gewarnt werden. Ich muss gewarnt werden, dass Sünde eine tödliche Krankheit ist. Und mich letztendlich zum Tod führt. Nicht alles liberalisieren, wie es uns passt. Und nicht, weil Gott nicht Menschen mag oder wir auch keine Menschen mögen, sondern weil es eine Botschaft für eine durcheinander geratene Welt ist. Die Osterbotschaft ist eine Konfrontation an das Konstrukt der Dunkelheit in meinem Leben und im Leben dieser Erde. Heilung und Frieden kommen durch Umkehr. Im Stille sein und Vertrauen liegt eure Stärke. Und es ist eine Einladung auch an den Thomas, und über den Thomas auch an mich, dass ich zu dem Punkt komme, und erkenne, Gott, Buße ist doch heilsam für mein Leben. Dass ich dann sagen kann, mein Herr und mein Gott. Und Herr heißt Boss und Chef. Hast du Jesus schon zu deinem wirklichen Chef erklärt? Ich habe die drei Punkte unter der Frage, wenn Jesus uns begegnet, nochmal etwas in der Reihenfolge geändert zum Schluss und möchte uns einladen zum Gebet. Und wir finden in diesem Textabschnitt drei Dinge. Erstens, dass Jesus unsere penetrante Ungläubigkeit und Zeichensucherei konfrontiert. Und er lädt uns ein heute Morgen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben und sagen, Gott, mach aus uns doch wirklich gläubige Menschen aufgrund deines Wortes, nicht aufgrund von aktuellen Zeichen, nicht einmal von Gebetserhörungen. Jesus, du lebst, weil dein Wort es bezeugt. Und ja, natürlich erleben wir Zeichen und Wunder und Gebetserhörungen, aber Geschwister, lass uns auf unsere Herzensmotive und Haltung achten. Und dann will Jesus, dass dieser Glaube, der sich gründet auf sein Wort, dass er von uns aktiviert und gelebt wird. Der Glaube an seine Auferstehung ist der Grund, warum wir füreinander beten, warum wir Raum für Gott haben, warum wir mit Menschen über Jesus sprechen, warum wir für diese Menschen beten, warum wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen. Es ist sein Wort, das uns verspricht, ich baue dich auf, ich lasse meinen geistlichen, inwendigen Menschen in dir wachsen. Und er lädt uns ein, der Kraft des Heiligen Geistes Raum zu geben. Sicher werden wir, je näher wir Pfingsten kommen, noch öfters über den Heiligen Geist sprechen. Die Alpha-Leute haben nächstes Wochenende über das Thema Heiligen Geist ihre drei Einheiten. Aber das ist nicht ein Thema für ein Jahresfest, das ist ein Thema für jeden Tag. Wenn ich verstanden habe heute Morgen, dass Glaube ohne regelmäßige Umkehr keinen Sinn und auch keine Bedeutung hat für mein Leben, dann habe ich was mitgenommen aus dieser Predigt von Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er dich, aber vor allen Dingen mich, mit einem bußfertigen Herzen segnet. Meine Güte, was habe ich mit Hartherzigkeit alles kaputtgeschossen? Und der inwendige Mensch kämpft gegen das Äußere, was vergeht. Aber er kann stärker werden und wir nennen das dann, ich wachse im Glauben. Aber wachsen im Glauben heißt, dass ich mich mit der Dunkelheit in meinem Leben, wenn es dann dran ist, auseinandersetze, dem Heiligen Geist Raum gebe, dass er redet und er redet zu dir. Schlüsse ziehe und umkehre. Und dann werde ich sehen, wie der Glaube aktiv wird. Jesus, ich bete auch für uns als Gemeinde, dass wir in Kühnheit, in großer Demut und Barmherzigkeit, aber auch in Kühnheit, die ganze Botschaft des Evangeliums verkündigen. Jesus, wir gehen nicht zu den Menschen hin und sagen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht glaubst. Wir finden andere Worte, wir finden bessere Worte. Aber ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass wir nicht das Evangelium verwässern. Und dass wir durchhalten im Glauben an dein ganzes Wort bis zum Ende, Herr. Überführe uns, Heiliger Geist. Fülle uns, Heiliger Geist. Lass uns den Glauben leben, so wie Thomas, dass wir jeden Morgen, jeden Tag sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Und ich glaube aufgrund deines Wortes, nicht, weil ich etwas sehen will, Herr. Wenn du magst, bleib im Gespräch mit Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst so, wie kriege ich denn dann überhaupt Jesus in mein Leben? Lad ihn ein. Sag, Jesus, komm du in mein Herz. Schaffe diese neue Geburt, dieser neuen Menschen in mir, von dem wir gesprochen haben, der das hinkriegt, was ich nicht hingekriegt habe. Jesus, vergib mir meine Schuld. Du bist nur ein Gebet deines Herzens von Gott entfernt. Du kannst hier beten im Raum, du kannst beten, während du nach Hause fährst, du kannst heute Nacht beten und fasten, du kannst Gott suchen und du wirst ihn finden. Gott lädt dich ein. Er lädt dich ein, ihm zu begegnen. Weil die Freiheit hat er uns Menschen gegeben. Wir müssen uns für ihn entscheiden. Wir müssen bereit werden, umzukehren.